provider, your guiding hand, your final decider. That bit of fuel to your fire, stoke your desire. Just let me know that you're mine. I wanna be a provider.
Oh, choose, but I would have given anything to get closer to you and all your enemies. I've got a few of my own and this bone didn't come with a gun, so I got a different energy. I still see you when the lights get low, I still hear you when I'm on my own. The parasites and the nightmares calling my name like
this one's a year and your problems. You good day job, you bad karma. What are you afraid of? The same drama, show me what you're made of. Cause you talk about your constant pain like I ain't got none. And I've learned to live beside it. And even though it's over now, I will always be reminded.
I'll give you until 11 o'clock to try what you can. You're not back by that time, we'll open fire.
But you've got to at least give us time.
By that time, your job must be finished.
FM Fear, House of Pain.
I wish I could have known that look in your eyes would echo in mine and go by. Out of my mind across the line. When was the last time I felt like this? That desire and tainted place. It's like a dangerous to me. I notice every time we meet. I feel the ground beneath my.
out like sirens. Payback for the good times. Right foot in the roses, left foot on the landmine. I'm not gonna be there, tripping on the grapevine. They can sing the words while I cry into the baseline. Wear me out like Prada, devil in my detail. I swear it's getting harder, even just to exhale.
A being.
You promised to destroy it.
Well, I've carried out my research.
But don't you see you've created a monster?
That doesn't matter. It's what I've done that counts.
FM Fear, House of Pain.
Oh, and you
smiling like a supermodel. But I would wait against the cuddle. No lightning in a bottle. Just one eye on the target and two bricks on the throttle. I know now. That even if I am frozen, timeless as a ghost in my nightmares of the ocean, the precipice I'm approaching, well, you will empty the darkness, you will keep me in motion, I know now. Infinite buzz washing over me at last. Feel the method in my madness. Feel the glory in my wrath.
waren ausführliche Hörproben aus dem neuen Album von Sleep Token. Ja, und wir gehen jetzt weiter an den dunklen Lord, an David Pfister. Wenn die Temperatur jetzt noch sommerwarm war, dann wird's jetzt eiskalt. Hier ist die dunkle Ecke im House of Pain.
FM4 House of Pain. Stay sick.
Herzlich willkommen in der dunklen Ecke vom House of Pain. Ich bin heute mal wieder nicht allein und habe eine Gästin bei mir. Marion Ludwig alias Rio Obscur hat es zu uns geschafft durch den Regen. Danke fürs Kommen.
Hi, hallo. Ich freue mich hier zu sein. Etwas angenässt, aber ist gar nicht schlimm.
Ein paar Worte zu deiner Vita. Du bist schon seit längerer Zeit musikalisch umtriebig und im weitesten Sinne kann man dich in die, ich weiß, das ist immer schwierig und man selber hat da vielleicht nicht seine Freude, aber im weitesten Sinne kann man dich in dieses New Wave, Dark Wave Universum stecken, oder?
Ja, total. Also ich glaube, ich bezeichne es auch lustigerweise am liebsten als Cold Wave. Ich weiß nicht mal, ob das genremäßig jetzt akkurat
ist. Ich glaube, es ist total akkurat, oder? Libanon, Hannover, all diese Leute und du seid Cold Wave.
Und mit Cold kann ich witzigerweise vom Wort mehr anfangen als Dark, obwohl es auch Dark ist. Aber Kühle finde ich immer so, das versuche ich ja auch tatsächlich auf den Punkt zu bringen, so ein bisschen, ja.
Du hast früher schon andere Projekte gehabt, zum Beispiel Nella Lenoir.
Genau.
Jetzt bist du aber Rio Obscur.
Mhm, genau.
Inwieweit unterscheiden sich diese zwei Pseudonyme?
Alter Egos.
Alter Egos, sagt man. Alter Egos.
Also Pseudonyme sind genauso toll, aber ich glaube, ich habe mir das als Alter Egos, weil mein Ziel irgendwie war, bis ans Ende meines Lebens so viel Alter Egos gesammelt zu haben, um sie dann alle eine Geschichte schreiben zu lassen oder so. Okay. Also es folgt noch irgendwann ein Buch. Genau, Nella Lenoir waren so meine Anfänge und zwar auch auf jeden Fall mit viel Synth, aber eher Synth-Pop. Und eher mal so, würde ich sagen, in Richtung Molly Nielsen oder so.
Okay, ja.
Genau. Also jetzt nicht ganz so fragmentarisch, auch auf Englisch und sehr viel verträumter, bisschen surrealistisch, ein bisschen irgendwie irgendwas dazwischen.
Ja.
Also.
Ja, am besten, wir hören jetzt mal endlich was von dir an. Welches Lied sollen wir als erstes von dir in deiner Rio Obscur-Inkarnation spielen?
Tatsächlich, da wir ja oft alle auf der Suche nach Material sind, lass uns doch mit Prokrastination starten. Das fände ich, glaube ich, ganz toll.
Ich brauche Material, wo ist mein Material?
Prokrastination haben wir gerade gehört von Rio Obscur und du bist bei uns zu Gast. Dankeschön fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Was man auch noch betonen muss, dass du das gesamte Projekt Rio Obscur von der Musik bis zur ästhetischen Komponenten ganz allein handhabst.
Das ist absolut richtig. Und das ist mir tatsächlich auch so ein ganz großes Anliegen. Ich glaube, ich habe es vorhin angesprochen mit der Eigenregie. Das war auch schon bei Nella Lenoir so. Aber Rio Obscur ist eigentlich self-made artist. Ja, also es ist ja alles self-released, aber ich hatte von Susi Schwarz PR Unterstützung bezüglich des Versendens meiner EP-Hommage. Da hat sie mich unterstützt und genau. Es ist jetzt auch in physischer Form auf Epileptic Media als Kassette. Gibt's auch noch irgendwie ein paar Exemplare, ja. Aber sonst ist, also die Ästhetik ist alles ich.
Ist es eine Option oder fändest du es reizvoll, dennoch einmal in einem, oder ich weiß nicht, vielleicht hast du es eh schon mal getan, in einem Bandumfeld mit anderen Leuten zu arbeiten, wo du natürlich dann auch Verantwortung abgeben kannst und musst. Wieder zweischneidiges Schwert, aber ist das auch eine Option oder eine reizvolle Option für dich?
Wieder eine sehr schöne Frage.
Naja, es
nein,
geht
wirklich,
so.
Nein, wirklich, weil diese Frage stelle ich mir selbst in der letzten Zeit recht häufig, weil ich merke, wenn du alles alleine machst, und ich will jetzt nicht sagen als Frau, weil ich jetzt nicht unbedingt das so als das Label nehmen möchte, aber gerade wenn es um dieses ganze Booking geht und dieses nach draußen gehen und irgendwie sich dann positionieren und so, und du hast so viele Ohrs dann trotzdem irgendwie da draußen, die es einem Menschen irgendwie dann teilweise auch echt madig machen. Und da, glaube ich, ist es einfach in einem Band-Kontext zu sein oder Kollektiv-Kontext zu sein, weil sich da auch, du kannst als Kollektiv auftreten und es ist nicht so fokussiert und ja, musikalisch kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Zwar nicht für Rio Obscur, weil da merke ich so, nee.
Nein, das ist dein Ding.
Das ist mein Ding, aber ja. für andere Sachen auf jeden Fall. Ja, voll.
Wollen wir in diese EP jetzt mal reinhüpfen und ein Lied davon spielen?
Du meinst aus der vierten EP?
Genau, ja.
Die Hommage?
Genau.
Ja. Gerne, da können wir meinetwegen auch gerne den Tiger rauswählen.
Genau, das ist natürlich eine super Vorlage für unseren nächsten Gesprächsteil. Schlafen mit einem Tiger.
Ja, genau.
Gut, dann machen wir das.
Ja, super. Thank you.
Schlafen mit einem Tiger haben wir da gerade gehört von Rio Obscur, von ihrer letzten EP Hommage. Und Rio Obscur ist auch hier bei uns im FM4-Studio beim House of Pain in der dunklen Ecke. Hallo, dass du noch immer da bist.
Ja, klaro.
Und der Titel, ja, das ist natürlich eine Vorlage, so ein Verweis in die bildende Kunst zu Maria Lasnik, der österreichischen Malerin. Mhm. Ist das ein Hintergrund, der dich inspiriert, der anscheinend wichtig für dich ist, oder? Weil sonst nennt man kein Lied danach.
Ja.
Was hat's damit auf sich, Mario?
Also viel. Es ist tatsächlich zum einen schon auch konkret inspiriert natürlich von dem Film über Maria Lasnik mit einem Tiger schlafen. Allerdings ist es auch so die Brücke zu eben generell der Inspiration, die ich aus bildender Kunst oder aus anderen Kontexten oft in mich eindringen lasse, sage ich mal, weil das passiert tatsächlich oft eher als über andere musikalische Inspiration, interessanterweise. Also
Interessant.
Mhm. Also ich habe einen Hang zu tatsächlich auch theoretischem und bildender Kunst und auch angewandter Kunst, wie zum Beispiel Fotografie, finde aber auch Mode oder Konzepte generell sehr, sehr spannend. Und darüber versuche ich dann oft Verbindungselemente zu verknüpfen und das dann auch irgendwie in eine Art von musikalisches Geflecht zu übersetzen, ist auf jeden Fall auch eine kleine Hommage.
Aber ich habe natürlich ein bisschen recherchiert vor dem Interview. Du machst ja auch Musik für Theaterstücke und für Film. Was hat's denn damit auf sich? Ja. Woher kommst du denn eigentlich?
Also das ist tatsächlich zu verorten in meiner Zeit, meiner Zeit in Berlin. Da hatte ich Einblicke in diverse Theater der Berliner Szene aufgrund eines Theaterwissenschaftsstudiums, was sehr wissenschaftlich klingt und mich auch gar nicht, interessanterweise da gar nicht so sehr interessiert hat. Aber ich habe sehr die Vielfalt in Berlin genossen, weil ich sowohl von etablierten Theatern wie Schaubühne oder Maxim Gorki Theater, aber auch von Sachen, die eher freie Szene, wo die sich als freie Szene positioniert haben, wie zum Beispiel Hebel am Ufer oder Theaterdiscounter, da viele, viele Eindrücke und zwar auch intermediale Eindrücke gewonnen. Und dann sind natürlich Assistenzen in Theatern passiert, habe aber dann relativ schnell gemerkt, ich kann nicht als Regieassistentin arbeiten. Ich finde es einer der, also auf der einen Seite Chapeau, die Menschen, die das wirklich durchstehen und mit so einer Leidenschaft trotzdem, und das ganze Team zusammenhalten, Wahnsinn, wirklich. Also tollste Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Aber ich persönlich könnte es nicht, weil ich einfach dann auch gemerkt habe, ich habe einen sehr hohen Hang zur Eigenregie und wollte aber auch keine klassische Regisseurin werden, weil oft das auch über die Theaterwissenschaft das ist halt kein Regiestudium.
Ja.
Ja, und dann war eh klar, ich habe sowieso schon immer irgendwie Musik gemacht und da sind dann so die eigenregiehaften Gedanken zu diesen Projekten gekommen. Und Punkt aber der Visualität, klar habe ich viel Bühnenbild-Eindrücke bekommen, vor allem auch das Spiel mit Video und Sound auch im Theater, also wirklich diese Intermedialität, was ich sehr, sehr spannend finde. Und da ist auch Rio Obscur in so einem weiteren Prozess.
Interessanter ist das irgendwie daraus entwachsen, die Figur Rio Obscur.
Erstmal Nella Lenoir.
Okay, gutes Stichwort. Ja, wollen wir gleich was über deinen vorigen Avatar. Ja, aber ja, ein paar Worte noch dazu. Aha. Wie ist das passiert?
Wie gesagt, also düsterer Sound liegt mir schon immer. Also ich glaube, seit ich denken kann, habe ich mich zu Mollklängen hingezogen gefühlt. Und war klar, ich möchte was in Eigenregie machen und dachte mir, okay, ich habe Bock auf Synthpop und dann ging das irgendwie so los.
Tick tock, the clock is getting closer.
Golden Casio war das von Nella Lenoir. Das ist die Marion, die im Studio bei mir ist, die aber auch aktuell unter dem Namen Rio Obscur Musik macht. Danke, dass du noch immer bei uns aushast und du hast mich gerade auf etwas aufmerksam gemacht. Ich habe mich versprochen beim Maria Lassnick-Zitat, oder? Wie habe ich gesagt, heißt das Song mit einem Tiger schlafen, aber es heißt ja anders.
Es ist nee, es war richtig.
Ah, jetzt habe ich es richtig gesagt.
Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, schlafen mit einem Tiger, okay. Und aber es ist mit einem Tiger schlafen. Ja, genau, also ich habe da wirklich zitiert.
Ja,
also.
War meine Schuld, wir haben das jetzt korrigiert.
Ist aber auch nicht schlimm. Also.
Aber das führt uns wieder ein wenig zurück in die bildende Kunst und ich würde noch ganz gerne ein wenig direkt drüber sprechen, über deine Arbeit für Theater und Film, weil ja das dann doch ein ganz anderes Herangehen ist, wie einen Pop-Song zu machen. Und im weitesten Sinne sind wir natürlich da schon in der Popmusik. Ist das vielleicht sogar manchmal mehr befriedigend?
Schöne Frage.
Oder halt eine total andere Welt, auch wenn sie sich wahrscheinlich klangästhetisch doch ähneln. Aber wie stellt sich das für dich dar?
Die Frage finde ich ziemlich treffend, weil ich wirklich merke, dass es wirklich, also es befriedigt mich auf wirklich einer sehr tiefen Ebene, weil ich persönlich sehr dazu neige, generell Dinge verknüpfen zu wollen, und gerade in so einem Theaterkontext verknüpfen sich sehr viele Ebenen der Künste, und einen Teil reingeben zu dürfen und gleichzeitig aber auch inspiriert zu werden, finde ich irgendwie so einen sehr, sehr schönen Austausch und auch eigentlich einen sehr wertschätzenden Austausch. Ich liebe es halt, eigentlich das Privileg zu haben, Dinge beobachten zu dürfen und dann konkret auch inspiriert zu werden und dann aber wieder aus anderen Inspirationen irgendwas zusammen zu komponieren.
Ja, ja.
Also es ist ja dann am Ende Komposition, und ich liebe halt auch, dass ich das egal wo eigentlich machen kann, weil ich relativ also ungebunden bin. Ich muss ja nicht immer im Theater sein. Das ist schon sehr luxuriös und ja, sehr befriedigend.
Dann, ich würde gern weiter weiter reisen in, in deiner Musik. Rückschritt.
Ja, jetzt machen wir einen Rückschritt.
Machen wir.
vom Progress zum Rückschritt, genau.
Aber das Lied heißt Rückschritt.
Komma bitte.
Komma bitte.
Genau. Alles klein geschrieben.
Noch immer zu Gast im House of Pain Studio in der dunklen Ecke Rio Obscur. Hallo Marion.
Hallo. Hallo David.
Wir haben sehr viel über Berlin gesprochen, und man muss es sagen, ich habe es eh schon erwähnt, man fühlt sich natürlich schon in die Zeit 1982 nach Berlin zurückversetzt in deiner Musik. Wie hat sich denn eigentlich die Reise von Deutschland nach Wien gestaltet? Wie bist du hierher gekommen und wirst du hier bleiben und geht's dir gut hier?
Also ich antworte mit...
Ich antworte nicht.
Ich rolle das Pferd von hinten auf, wollte ich eigentlich sagen.
Nein, sorry.
Ja, ist gut, aber wäre auch lustig. Dazu möchte ich nichts sagen.
Nein.
Also zuallererst sozusagen, ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier, und ich merke auch das erste Mal tatsächlich in meinem Leben, dass ich mich so wohl fühle, dass ich hier bleiben möchte. Das hatte ich weder in Leipzig... Das war die Station davor, also auch in Berlin nicht. Und da habe ich immer mich sehr rastig gefühlt oder nicht wirklich so, als könnte ich zur Ruhe kommen. Nicht, weil ich so viel draußen war, sondern weil mich diese vielen Reize innerlich so gestresst haben. Und das habe ich hier nicht, und deswegen, ja, fühle ich mich hier sehr, sehr wohl und werde hier bleiben.
Schön. Dann möchte ich auf deine noch immer aktuelle EP hinweisen, Hommage, die man überall runterladen soll.
Genau.
Und du wirst einfach wiederkommen, wenn es neues Material von dir gibt, oder?
Ja, unbedingt. Sehr
gut.
Gerne.
Dann haben wir einen Plan und spielen Stahlklangnebel von deiner aktuellen EP.
Stahltrendnebel.
Ich habe heute Schwierigkeiten mit dem Stahl. Wieder so ein Wortspiel von dir, oder?
Mhm.
Okay.
Stahltrendnebel.
Ja, das war die dunkle Ecke im House of Pain von und mit David Pfister und Paul Krack und Christian Fuchs sind jetzt für einen Song, einen Rausschmeißer sozusagen, noch zurück im Studio.
Wir haben ja am Schluss immer die Balladenverpflichtung hier im House of Pain und die wird aber wieder von Sleep Token erfüllt. Noch ein Track, den wir bisher nicht gespielt haben vom neuen Album, und dieses Album heißt Even Arcadia und der Track, den du jetzt hörst, heißt Damocles, und unter diesem Schwert gehen wir jetzt hinaus.
Bis bald, ciao.
Well, I've been waking up under blades, blue blossom days, if only Damocles would hit me back.
no alabaster carvings of faces on a farthing would prevent my head from fading to black. And it feels like falling into the sea from outer space in seconds to me. And I play discordant days on repeat until they look like harmony. When the river runs dry and the kettle is cold, how will I know if I can't see the bottom? Come up for air and choke on it all. No one else knows that I've got a problem. What if I can't get up and stand tall? What if the diamond days are all gone? And who will I be when the empire falls? Wake up alone and I'll be forgotten. Well, I know I should be torn. Boring, but I can always be killing the game. No golden grand pianos or voices from the shadows will do anything but feel the same. And it feels like falling into the deep from somewhere where
Podcast. Mit Robert Glashüttner und Rainer Siegel.
Herzlich willkommen hier im FM4 Game Podcast, der wöchentlichen Rundschau durch die große bunte weite Welt der Videospielkultur mit Robert Glashüttner. Das bin ich und Rainer Siegel, das ist er. Hallo Rainer.
Hallo Robert, hallo liebe Zuhörerschaft. Ja, wir haben wieder eine ganze Menge Sachen mitgenommen für euch. Und wir wollen vielleicht gleich anfangen mit dem größten Spiel des Planeten. Das ist von mehr Menschen gespielt worden als überhaupt irgendein anderes zuvor. Mehr als Counter-Strike, mehr als League of Legends, ja, mehr als alles andere, mehr als Super Mario vermutlich.
Mehr als Minecraft,
genau, ja. Das
so viele Paralleldimensionen in der Spielkultur. Es ist einerseits schön, dass man sich selbst wähnt, darin vieles zu wissen, um dann wieder immer korrigiert zu werden, dass man eigentlich nichts weiß oder wenig weiß. Nein, aber im Ernst, es gibt tatsächlich auf Roblox, das hatten wir schon einige Male hier im Game-Podcast und auf FM4, Dinge, Spiele, Phänomene, die aufpoppen und die größer sind als das meiste zusammengezählt. Der Mobile-Markt kann vielleicht noch ein bisschen mithalten. Aber beides, also einerseits der Mobile-Markt und andererseits Roblox, arbeitet mit demselben Prinzip, nämlich mit Free-to-Play-Spielen. Und Rainer, du hast gesprochen von einem Phänomen namens Grow a Garden. Ein eigentlich harmloses Gardening-Game.
Ja, es ist auf jeden Fall. Aber ich muss da dazu sagen, Mobile-Games und Free-to-Play-Spiele wie Roblox, das ist ja oft dasselbe. Roblox wird ja auch auf Tablets gespielt, auch auf Smartphone-Bildschirmen und auf PCs. Grow a Garden ist das größte Spiel des Planeten. Es ist unglaublich, ihr habt vielleicht noch nie was davon gehört. Trotzdem haben vor wenigen Tagen, bevor wir das aufnehmen, die sensationelle Anzahl von 9 Millionen Menschen zugleich dieses Spiel gespielt. Das schlägt, wie gesagt, alle anderen bisherigen Anwärter auf den Titel meistgespieltes Spiel des Planeten. Und das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Und das wirklich Seltsame daran ist ja eigentlich, dass das eben ein Spiel ist, das wirklich eher minimalistisch ist, würde ich mal sagen. Es ist eine Farming-Simulation, aber runtergebrochen auf die Basics. Das heißt, das ist man baut ein bisschen was an, man kauft Samen im Shop, man baut es an, man erntet es und dann verkauft man es wieder. That's it. Mehr gibt's nicht.
Heute nur für 8 Robux oder 80, ich weiß nicht genau, wie diese Währung funktioniert. Und interessanterweise, Grow a Garden wurde entwickelt selbst von von einem Teenager, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen. Und dann sofort sind natürlich irgendwelche Agenturen reingesprungen und haben sich das Ganze geschnappt und sind jetzt quasi auch so die Sprecher und Sprecherinnen von diesem Jugendlichen. Das heißt, er hat jetzt mehr oder weniger eine eigene Agentur oder mehrere Agenturen, die für ihn das Ganze organisieren und natürlich auch ihren Cut mitschneiden. Und Rainer, du und wir beide haben ja zu diesem Thema Free-to-Play schon uns einige Gedanken gemacht. Es ist eine sehr ambivalente Sache, weil einerseits ja Kinder und Jugendliche, also unter 18, tatsächlich diese In-App-Purchases, diese ganzen kleinen Mikrobeträge, eigentlich gar nicht ausgeben dürften. Auf der anderen Seite sind ja vor allem auf Roblox ist die Spielerinnenschaft sehr, sehr jung. Kinder ab circa 8 Jahre bis meistens so 12, 14 Jahre ist so die Kernzielgruppe eigentlich. Und da fragt man sich schon, wie funktioniert das eigentlich in der Praxis?
Ja, das Seltsame dran ist ja, ich habe ein bisschen beim Recherchieren ein interessantes Phänomen festgestellt. Aber wie gesagt, wir beide, Robert, und vielleicht auch ihr, die uns hier zuhört, wir sind eigentlich, wenn man so will, schon zu alt für Roblox in gewisser Weise. Das heißt, das ist natürlich zu einer Zeit entstanden, als wir schon längst mit anderen Spielen irgendwie sozialisiert waren. Aber es verwundert jetzt sogar Roblox-Auskenner, die wirklich bei weitem jünger sind als wir, dieser große Erfolg von Grow a Garden. Also ich habe wirklich einen YouTube-Influencer mit 11 Millionen Subscribern irgendwie da hier irgendwie so als meinen Gewehrsmann für Recherchezwecke irgendwie herangezogen. Er hat wirklich ein Video gemacht, wo er sich auch wundert, wie es denn sein kann, dass ein Spiel, das so simpel ist im Vergleich zu anderen Roblox-Spielen, wie Grow a Garden so erfolgreich ist. Und er geht darauf ein und sagt, okay, es gibt hier Verschwörungstheorien, das wären alles nur Bots oder zum Großteil nur Bots, denn, das habe ich auch daraus gelernt, Roblox ist wirklich sehr anfällig für Bots. Das heißt, es gibt wirklich ganz viele Programme, die halt in vielen Spielen, die halt so simple Grinding-Farming-Spiele sind, irgendwie das Spiel quasi automatisiert. Man schaltet ein, man lässt seinen Bot laufen, der sammelt für einen irgendwelche Sachen ein und nachher kann man irgendwie dann sich das Grinding sparen etc. Das wäre aber seinen Recherchen nach, die er hier auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, bei Grow a Garden gar nicht so das große Problem. Das hat jetzt nicht ein größeres Bot-Problem als andere Spiele. Also er geht da 20 Minuten irgendwie allen möglichen Theorien nach, warum es denn sein kann, dass Grow a Garden, obwohl es so simpel ist, so erfolgreich ist. Und er kommt zum Schluss, das hat mich recht amüsiert, er sagt, ja, Leute, ihr müsst es halt irgendwie anerkennen, wir sind die alten Hasen hier mit unseren tollen 28 Jahren. Roblox ist halt eine Plattform für Jüngere und er sagt, Grow a Garden ist halt ein Spiel für 8-Jährige. Das ist für die gemacht in gewisser Weise, das ist so einfach, dass man halt irgendwie auch, wenn man noch gar nicht viele Spiele gespielt hat, hier irgendwie reinkippen kann. Das richtet sich mit seinen eher einfachen Reizen halt an ein Publikum, das jünger ist. Das sagt der 28-jährige alte Herr da in seinem Kanal über Roblox.
Übrigens, der Mann heißt Creekcraft, ja, mit furchtbare Frisur. Doppel-K und einer auffälligen Frisur. Das Video ist 13 Minuten lang. Es heißt auf Deutsch übersetzt, wir müssen über den Gartenbau reden.
We have to talk about Grow a Garden. Ja, genau. Grow a Garden.
Danke YouTube für diese ungewollten deutsche Übersetzungen.
Ganz genau. Und ich habe es wirklich interessant gefunden und er hat tatsächlich ein Problem angesprochen oder halt ein Thema angesprochen, das eigentlich... Ja, ich finde, das ist trotzdem unterbelichtet. Ich möchte jetzt hier auch nicht so den alten Won't Anybody Think of the Children-Onkel raushängen lassen, aber ja, es ist doch eigentlich bemerkenswert, würde ich mal sagen, dass die größten Spiele für Kinder und Jugendliche welche sind, in denen das Kaufen eigentlich recht zentral, mit echtem Geld nämlich, recht zentral im Mittelpunkt steht.
Na, es ist mittlerweile so, dass es eigentlich mindestens eine ganze Generation von SpielerInnen gibt, die jüngsten hauptsächlich, aber nicht nur die, weil Free-to-Play ist ja doch jetzt schon über 10 Jahre alt als Geschäftsmodell, die wirklich diese Spiele, für die ist das die Norm eigentlich, kann man sagen. Das sind die Spiele, wo man schnell reinkommt und man ist es quasi als Spieler, Spielerin auch gewohnt, dass diese Spiele so funktionieren, dass sie einen locken. Je nach Spielerin-Typ lässt man sich drauf ein oder nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Spielenden kein Problem damit haben und diese Mechanismen kennen, weil sie hoffentlich auch Eltern haben oder LehrerInnen haben und Leute haben, die sagen, hey, bitte passt's auf. Es ist ja nicht so, dass das gar kein Wissen über diese Free-to-Play-Mechaniken bestehen. Aber das ist schon auch für sich genommen schräg, oder? Dass eigentlich die Norm für eine bestimmte Generation an jungen Spielenden ist, dass es eben Free-to-Play ist, dass man eben genervt wird von dem Spiel und dass auch das Game-Design eigentlich darauf angepasst ist. Und ich stelle mir dann immer die Frage, bei dir ist es ja, du bist der Vater von 2 Kindern. Ist das dann so, dass jetzt dein Sohn zum Beispiel zu dir sagt, Papa, zeig mir mal die alten Spiele oder kommt erst später wahrscheinlich?
Nein, ich glaube, das ist wirklich das Seltsame dran oder wahrscheinlich ist es auch offensichtlich, wenn man näher drüber nachdenkt. Es ist jetzt wirklich die Generation Free-to-Play. Du hast es schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr die ganz Jungen, sondern das ist eben schon länger so. Eben der große Erfolg von Spielen wie Fortnite und eben die ganzen anderen Free-to-Play-Spiele haben ja tatsächlich einfach ihren Siegeszug deshalb auch eigentlich auch eingeläutet, weil das halt die niederschwelligst verfügbaren Spiele der Welt sind für dieses Publikum, genau. Man braucht keine Konsole sich kaufen, man braucht kein Spiel kaufen, man muss das Geld nicht auslegen, bevor man spielen kann, sondern man lädt das halt runter. Und ich glaube, der wichtigste Faktor ist tatsächlich die Peer Pressure. Wenn in deiner Klasse halt alle jetzt irgendwie Brawl Stars spielen oder wenn halt alle eben Roblox spielen, dann versuchst du das halt auch, egal wie viele Spiele zum Vollpreis, die vielleicht objektiv betrachtet viel besser wären, zu Hause auf der Festplatte liegen, weil es ist halt so, dieser soziale Aspekt ist wahnsinnig wichtig dran und natürlich auch, wie gesagt, die Niederschwelligkeit, weil das sind eben Spiele, die halt, ja, die laufen auf einer Kartoffel und eben auf einem Handy und auf einem Tablet und auf einem Schul-PC sogar. Und ich glaube, wir haben ein bisschen aus den Augen verloren, so als Gesellschaft, dass das halt eigentlich schon ein recht spezieller Zustand ist. Wir haben hier, wenn man es irgendwie das Bild umlegen möchte, wir haben hier eine ganze Generation, die auf Spielplätzen spielt, die dafür gemacht sind, etwas zu verkaufen. Das ist ein seltsamer Umstand. Ich meine, in der Stadt Wien zum Beispiel, in der wir uns ja befinden, in der ich meine Kinder erziehe und groß werden lasse, da ist es ja ganz normal Usus, dass halt auf Spielplätzen zum Beispiel keine kommerziellen Angebote stattfinden. Es gibt am Spielplatz keinen Würstelstandl, es gibt am Spielplatz keinen Getränkeautomaten. Der Spielplatz ist eine konsumfreie Zone. Dem kann ich sehr viel abgewinnen als Elternteil. Und auch, ja, ich glaube, das ist ein Gedanke, der